Wir Biobauern, der Podcast, in dem sich alles um die täglichen Herausforderungen und Chancen in der ökologischen Landwirtschaft dreht. Egal, ob es um Rinder, Schweine oder Geflügelhaltung, den Ackerbau oder Grünland geht. Wir liefern dir praxisnahe Tipps und Impulse, die dir helfen können, deinen Biobetrieb erfolgreicher und effizienter zu gestalten. Als Beratung für Naturland begleiten wir dich auf diesem Weg. Also, packen wir es an.
Wenn wir ehrlich sind, ein Kalb mit Husten, Nasenfluss oder Fieber, das kommt in der kalten Jahreszeit wirklich oft vor. Kälbergrippe taucht oft genau dann auf, wenn im Alltag wenig Spielraum ist. Genau deshalb schauen wir heute darauf, warum sie entsteht und was Betriebe realistisch beeinflussen können. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge von Wir Biobauern. Ich bin Celine Grau, der Host des Podcasts, und fachlich habe ich heute Eike Thompson als Gast. Sie ist selbst Biomilchviehbäuerin und bei der Beratung für Naturland für die Milchviehbetriebe in Schleswig-Holstein zuständig. Schön, dass du da bist.
Hallo Celine, danke für die Einladung. Ich bin sehr gerne dabei. Ich stelle mich kurz mal vor. Mein Name ist Eike Thomsen, wie schon erwähnt, und wir haben einen Biobauernhof nahe der dänischen Grenze zusammen mit meinem Mann, der auch im Landesvorstand in Schleswig-Holstein tätig ist für Naturland. Bewirtschaften wir hier einen Milchviehbetrieb mit Futter- und Ackerbau, 4 Kindern. Und ich bin seit mehreren Jahren jetzt in der Naturlandberatung tätig für Schleswig-Holstein und um und bei Hamburg die Betriebe noch und südlich Dänemark, Schwerpunkt Milchvieh. Ja, und freue mich, hier mitwirken zu können.
Genau, danke dir nochmal für die ausführlichen Worte und die Vorstellung. Viele Betriebe, vielleicht auch du selbst als Biobetrieb, erleben Kälbergrippe als was Akutes. Also ein hustendes Kalb und dann, jetzt mal drastisch ausgedrückt, eine Behandlung und dann geht's weiter. Aber warum sind die eigentlichen Folgen der Kälbergrippe oft erst viel später und nicht direkt im Kälberstall zu sehen?
Ja, also das Kalb hat tendenziell, oder das Rind an sich hat tendenziell eine kleine Lunge im Verhältnis zu dem großen Körper. Und wenn die Lunge im Kälberalter erstmal geschädigt ist, dann ist sie in dem Sinne nicht mehr so reparabel. Also das heißt, man wird dann ein Leben lang unter dieser Erkrankung, wird das Tier damit zu kämpfen haben und wird nie so das leistungsstärkste Tier in der Herde werden können. Deshalb ist es so wichtig, dass man gezielt und rechtzeitig vorbeugt und alles Mögliche tut, um eigentlich diese Erkrankung möglichst gehend zu vermeiden beziehungsweise ganz früh zu erkennen und einzudämmen.
Bevor wir genau über diese langfristigen Faktoren nochmal genauer sprechen, wollen wir natürlich die Symptome anschauen. Also wie zeigt sich eine beginnende Kälbergrippe überhaupt? Jetzt, die meisten Symptome sind wahrscheinlich uns allen bekannt, eben die laufende Nase, Husten. Aber welche Symptome kannst du nennen, die im Alltag oft leicht übersehen werden?
Ja, also zum einen kann man sagen, da fehlt oft das typische Ohrenspiel. Also ein Kalb, was erkrankt ist oder was nicht so fit ist, das hängt eher mit dem Kopf nach unten, so ein bisschen, auch wörtlich gesprochen. Und auch bildlich kann man das sehen. Also wie gesagt, das Ohrenspiel ist nicht da. Das Kalb steht vielleicht auch verzögert auf, ist nicht so aktiv, steht eher oder liegt viel. Macht einen insgesamt einen unfitten Eindruck. Und dazu kommt dann natürlich auch die klassischen Symptome wie tränende Augen, Ausfluss am Maul, auch Fieber, wenn man dann misst, also zumindest erstmal erhöhte Temperatur. Und wenn wir über 39,2 sind, dann ja auch Fieber, was oft ist. Husten, das hört man dann erst im späteren Verlauf. Und auch eine generelle Unlust zu trinken. Also man hat einfach auch eine verminderte Aufnahme von Flüssigkeit. Also die Tränkemenge, die wird dann nicht mehr so abgefragt oder angenommen. Und auch, man sieht das Kalb dann auch nicht beim Heu oder beim Müsli fressen.
Ich denke, es ist für uns alle klar, aber es immer wieder zu sagen, das Tier zu beobachten und wirklich zu schauen, wie verhält es sich im Vergleich zu den anderen, die eher fit wirken. Ist da ein Unterschied da? Ist die Gruppe homogen oder sehr heterogen? Dann In welchen Lebensphasen sind denn die Kälber besonders anfällig für die Kälbergrippe?
Also typisch ist das so nach der ersten Lebenswoche und bis zur, man sagt so, dritten, vierten Woche. Also oft ist es ja so, dass sie die ersten Tage noch bei der Mutter sind und dann kommt es ja nachher zu einer Aufstallung. Oft ja dann, bei uns ist ja ab dem achten Lebenstag, dass sie zu zweit, also in Gruppenhaltung sind. Und ja, man kann sagen, dass das Kalb bei der Mutter mitgeht die ersten Tage, ist super. Aber man muss sich eben auch sichern, als Betriebsleiter hat das Kalb dann auch noch genügend Kolostrum, Biestmilch aufgenommen. Das ist sehr entscheidend, weil ein Kalb wird ja nicht mit einer, also die Immunität, die entsteht ja erst durch die Aufnahme des Kolostrums. Und das ist so wichtig, dass da genügend Kolostrum aufgenommen wird. Und das ist oft ein Thema, wenn man sagt, oh ja, die war bei der Mutter, die hat da getrunken. Das können wir leider in dem Sinne ja nicht so messen, als wenn ich selber sie tränke. Und deshalb ist da diese Tierbeobachtung so wichtig.
Also die Kälbergrippe ist ja bekanntlich eine Faktorenerkrankung. Das heißt, das ist halt auch ein Faktor. Einmal der Faktor Stress, den du jetzt genannt hast, wenn sie quasi von der Mutter wegkommen, die Kälber. Und der Faktor Kolostrum. Den Faktor Kolostrum schauen wir uns gleich noch an. Zuvor würde ich gerne nochmal quasi auf ein Beispiel eingehen. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, ich reinige meine Nuckeleimer regelmäßig und schaue auch, dass die Kälber genug Kolostrum kriegen. Ich habe aber trotzdem ständig Probleme mit Schniefnasen und hustenden Kälbern, also so ein bisschen Kälbergrippe-Symptome. Was würdest du sagen, was mache ich hier vielleicht noch falsch?
Also grundsätzlich kann man noch mal vorweg sagen, dass auch im Bio-Naturland-Landbau ist ja die Impfung erlaubt. Und die würde ich auch den Betrieben, wo man immer eine Tendenz hat, dass man das beobachtet, dass sobald die, ich sag mal, wir kommen in Spätsommer oder auch jetzt hier im Winter, Husten, Kälber, Grippe ein Thema ist, würde ich dagegen impfen. Das machen wir selber auf dem eigenen Betrieb auch, haben gute Erfahrungen damit und das zählt nicht zu einer Behandlung. Also Impfen ist gut und wichtig. Und gut, das gibt auch immer genügend Landwirte, die sind jetzt nicht so fürs Impfen. Dann ist es aber wichtig, dass man wirklich alle Parameter, ich sag mal Hygiene, Kolostrumversorgung, diese optimale Betreuung rund um das Tier auch wirklich versucht zu gewährleisten. Denn wenn wir schon mal dann ja anfangen, dass wir irgendwie eine Erkrankung haben, dann müssen wir auch frühzeitig dagegen steuern. Das heißt, dann muss ich rechtzeitig den Tierarzt informieren und mir auch Medikamente holen oder zumindest alles dafür tun, dass dieses Kalb eine Decke anbekommt, dass es gut eingestreut liegt in der im Kälberiglo oder im Kälberstall, vielleicht eine Wärmelampe, dass es vielleicht auch dann, und das ist ja auch erlaubt, wenn das Kalb wirklich krank ist, dass man es auch mal separiert, also für sich hält. Nur das löst eben auch wieder einen Stress aus, weil Kälber sind von Natur aus, mögen die auch lieber, wie wir Menschen, zusammen sein.
Du hattest ja jetzt die Impfung schon angesprochen. Das ist ja grundsätzlich eine Maßnahme, die ergänzend gerne genutzt wird. Also ist auch nochmal ein guter Hinweis und es kann dann auch jeder Betrieb für sich entscheiden und mit dem Tierarzt eben dann entsprechend abklären. Grundsätzlich wollen wir jetzt eher auf die Faktoren eingehen, die wir als Betrieb beeinflussen können. Und die Vorbeugung fängt ja mit der Geburt an. Also ab da. Du hast das Kolostrum schon angesprochen. Jetzt ist es so, manche Betriebe geben nur 2 Liter, andere geben 4 Liter Kolostrum, je nachdem. Wie viel sollte deiner Meinung nach gegeben werden?
Richtig gerne 4 Liter. Es hört sich echt viel an, auch gerne noch mehr. Es gibt, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Ich bin ja auch Praktikerin. Also man hat manchmal das Phänomen, dass es Kälber gibt, die würden also locker 4 Liter auf einmal mit der Nuckelflasche zusätzlich angeboten, obwohl die ja bei der Mutter auch noch ist, aufnehmen. Man hat aber auch manchmal das Phänomen, dass die das eben nicht so gerne aufnehmen. So, man sagt immer, man hat ein Zeitfenster, so die ersten 6 Stunden. Die sind eigentlich entscheidend. Weil ab dann, also man kann es auch bis zu 12 Stunden ziehen, aber ab dann wird es schon wieder schwieriger oder schlechter. So, die Passage ist ja auch nicht für ewig immer durchlässig. So, das, was man zu Anfang reinbekommt, das ist super. Und deswegen sagt man immer zu Anfang so viel wie möglich. Aber es muss eben auch machbar sein.
Aber warum ist in dem Zusammenhang auch noch wichtig, nicht nur auf das Kalb zu schauen, wie das versorgt ist, sondern eben auch auf die Kuh, gerade vor und um die Geburt.
Diese Transitphase der Kuh, das ist ja die Trockenstehzeit, die ist halt auch mitentscheidend, wie gesund und fit mein Kalb auch nach der Geburt ist. Also das muss man hier in diesem Zusammenhang auch einmal erwähnen. Also ist die Kuh denn in der Transitphase auch optimal versorgt worden mit Nährstoffen, also mit Mineralstoffen und hatte sie, ich sag mal, eine stressfreie Umgebung, wo eben auch genug Einstreu war und wo sie auch Platz hatte und auch nachher auch vorbereitet, angefüttert wurde. Wie war das alles? Also macht man zum Beispiel in den Betrieben Mutterschutzimpfung, darf man ja auch im Biolandbau. Das ist ja kein Geheimnis, dass das Kalb, wie bei uns ja, wenn wir ein Baby bekommen, ja über die Mutter erstmal versorgt wird. Und wenn die Geburt dann eben auch in einer sauberen, keimfreien Umgebung stattfindet und wo dann auch nachher genug Platz und Ruhe ist, dass die Mutter, das Muttertier und das Kalb so zueinander finden können und sich darum gut gekümmert wird, ohne dass andere Tiere ständig da reingrätschen und stören.
Wenn ich jetzt die ganzen Faktoren, die du jetzt genannt hast, beachte, also wirklich schaue, dass auch die Kuh vor der Geburt gut versorgt ist und auch bei der Geburt die Kuh und das Kalb gut betreue, wie kann ich dann auch noch sicherstellen, dass mein Kolostrum eine gute Qualität hat? Also was macht ein gutes Kolostrum aus?
Ja, also ein hoher Anteil an Immunglobulin. Und wenn man jetzt auf dem Betrieb praktisch jetzt davor steht, vor seiner Biestmilch, dann kann man das natürlich über ein Refraktometer messen. Das ist so, kennt man vielleicht aus dem Weinbau, wo man über den Brix-Wert das ermittelt. Oft ist aber die Handhabe viel einfacher, indem man sogenannte Kolostrum-Balls nimmt, die man in die Milch, salopp gesprochen, einwirft und dann gehen diese Bälle ja hoch und an der Oberfläche. Und je nachdem, welche Farbe und wie viele Bälle da auch auftauchen, sieht man an der Skala, ja an der Farbskala, also wie gut, wie gehaltvoll das Kolostrum ist. Und ich finde das mit diesem Kolostrum-Balls praktisch super. Also es ist eine einfache Handhabung, kann jeder, auch ein Azubi kann das ganz gut umsetzen mit dem Refraktometer. Da muss man halt die Anwendung einmal erprobt haben und das erklärt bekommen, worauf man da achtet mit dem Brix-Wert. So.
Ja, doch, das klingt echt gut mit den Kolostrum-Balls. Ich denke, das ist für jeden Betrieb umsetzbar und einfach nochmal eine Absicherung, welche Qualität mein Kolostrum einfach hat. Wenn wir jetzt im weiteren Lebensverlauf, quasi nach der Kolostrumversorgung, das allgemeine Tränkesystem betrachten, was würdest du da noch empfehlen? Wie machst du es selbst?
Wir füttern ja auf dem Betrieb Ad Libitum. Das ist auch Geschmackssache, weiß ich. Aber Fakt ist, je mehr Nahrung, je mehr Tränke das Kalb aufnimmt, desto fitter ist es. Also früher war ja oft so die Meinung, auch noch bei meinem Opa, um Gottes Willen bloß nicht mehr wie 2-3 Liter pro Mahlzeit füttern, weil sonst überfüttert man ja das Kalb und es bekommt Durchfall. Aber etliche Studien gelaufen. Hier in Schleswig-Holstein war der Hans-Jürgen Kunz, der Dr. Kunz, ganz aktiv damit, die eben auch schon längst bewiesen haben, dass wenn ein Kalb hohe Tränkemengen bekommt in der Aufzuchtphase, auch Stichwort Ad libitum, dann hat man nachher ein früheres auch Erstkalbealter. Oft hängt das zusammen, weil die Kälber eben also viel besser im Stand sind nachher. Also das zieht sich das ganze Leben durch. Die sind dann, also man füttert sie ja so stark mit der Milch, dass man nachher, wenn man die Zeit hat, das absetzen und dann wachsen sie ja und dann kommt es nachher ja irgendwann mit 15 Monaten zum Belegen oder so, dass sie praktisch dann auch nicht mehr viel extra Futter brauchen. Also dann reicht ein gutes Grundfutter aus oder die Weide und Heu, weil die haben einfach einen guten Körperbau mit.
Auf jeden Fall. Es ist ja da auch einfach wirklich wichtig, mit der Zeit zu gehen und die aktuellen Forschungsergebnisse dann auch in der Praxis umzusetzen und auszuprobieren und nicht bei den alten Schema quasi zu bleiben und sagen, ich habe schon immer 2-3 Liter pro Mahlzeit getränkt, deswegen bleibe ich dabei, sondern da auch einfach mal ausprobieren. Genau. Den Hinweis, den ich grundsätzlich auch noch geben möchte, ist natürlich auch der Zugang zu qualitativem Futter und sauberem Wasser. Also das ist einfach so ein Grundfaktor, der mit auch einen Einfluss haben kann, wenn da etwas nicht stimmt, erhöht es auch das Krankheitsrisiko. Jetzt im Laufe des Lebens hat natürlich neben Kolostrum, also Fütterung und Tränke, auch der Stall, also die Umgebung, einen Einfluss. Also die Umgebung entscheidet auch mit, wie stabil das Kalb dann bleibt. Wenn ich jetzt mal davon ausgehe, mein Stall ist nicht optimal, ist vielleicht ein Offenstall mit viel Zugluft. Gibt's da was in der Praxis, wo du sagst, dieser Tipp hat echt immer geholfen, wenn da ein Problem da war?
Also wenn man jetzt über Altgebäude spricht, wo man auch Gefahr hat mit Zugluft, dann hat es sich bewährt, wenn man praktisch solche Nester gebaut hat. Also das heißt, solche, also an den Seiten, wo die Gitter sind, das sind ja so Trennwände meistens, dass man da eben feste Wände macht und oben drüber so eine Art Dach. Das macht man nicht über die ganze Bucht, das macht man so im hinteren Teil, sodass die sich dort hinlegen können und eben dann frei von Zugluft und Ähnlichem sind. Da können sie so ein bisschen auch dieses Nesting machen. Das machen Kälber ja gerne. Und sich auch so zusammen hinlegen. Und ansonsten bin ich selber, auch wenn das jetzt in diesen kalten Temperaturen für uns auch bei der Milchfütterung bei den Kälbern eine Herausforderung ist, schon ein Fan von diesen Iglus. Weil es ist einfach ein Mikroklima im Iglu und das hält warm und dann haben sie immer frische Luft. Und wenn man dann noch mit Kälberdecken arbeitet, übrigens auch im Altgebäude mit Kälberdecken arbeiten, ich bin auch ein großer Fan von den Kälberdecken, weil die optimale Temperatur bei Kälbern ist ja so ab 10 Grad und wenn wir unter 10 Grad kommen, dann frieren die. Das hört sich jetzt komisch vielleicht an, aber die brauchen dann zu viel Energie fürs Frieren, als dass sie das jetzt nehmen können, um zu wachsen. Und das ist wichtig.
Ja, das heißt, du würdest ab unter 10 Grad oder ab 10 Grad empfehlen, Kälberdecken zu nutzen oder schon vorher?
Ja, also ich fange damit jetzt bei uns zu Hause immer so im September, Oktober an und habe das bis im April drin. Ja, so grobe Richtung. Von O bis O, kann man so sagen, wie bei den Reifen.
Und wie lange haben die dann die Kälberdecke? Also wie lange lässt du die drauf?
Genau, also ich lasse sie wirklich lange rauf. Also das, man muss sie, kann sie ja nachjustieren, weil so ein Kalb wächst ja. Und es sieht ja nachher dann auch komisch aus, wenn die Kälberdecke viel zu klein geworden ist und das Kalb ist groß. Also es geht ja, aber es schnürt dann ja auch, das soll es ja alles nicht. Also aber so zumindest die ersten 4 Wochen, die sind wichtig. Also dann, man kann sagen, alles, was nachher über 4 Wochen alt ist, das ist eigentlich safe, so ein bisschen.
Ja, was auch noch einen Einfluss hat, also auf Kälberdecken sind wir ja jetzt eingegangen. Das ist ein guter Faktor auf jeden Fall, den wir beachten müssen, ist natürlich die Einstreu. Ist jedem klar, die Einstreu trocken halten. Feuchte Einstreu ist ein Keimherd. Aber wie halte ich denn die Einstreu im Winter trocken?
Also wenn man jetzt in den Iglus das denkt, das ist auch bei uns zu Hause so. Jetzt haben wir ja gerade Frost und klare Luft, aber wir haben ja auch manchmal Regen. Ganz viel Regen und dann sind die Ausläufe natürlich eklig. Und da ist es schon wichtig, dass man die ab und an auch sauber macht. Also da kommt man nicht drum rum, weil die kann man natürlich, wenn die auch nicht, die sind ja nicht überdacht und die sind dann ja frei und da schüttet es ja rein und das ist einfach eine Mehrarbeit. Aber wichtig ist, dass hinten, wo die Kälber im Iglu selber eben liegen, dieses große Gruppen-Iglu, dass das immer schön dick eingestreut ist. Da darf nicht dran gespart werden. Und dann kann man auch, wenn man diese Kälber-Iglus dann eben auch nimmt, man macht ja oft Rein-Raus-Verfahren, ist es auch wichtig, sie wirklich gut zu waschen, am besten mit so einem Heißwasserhochdruckreiniger und sie auch austrocknen lassen, dann wieder an einem anderen Ort hinstellen und man kann ja auch einen Kalk nutzen.
Wie oft wechselt, also mistet ihr da die Boxen dann?
Also wenn das mit dem Auslauf jetzt ist, das macht man gerne wöchentlich. Und wenn man das Iglu jetzt an sich betrachtet, da sind die Kälber schon bei uns 4 Wochen so drin. Ne? Das also, ja.
Genau, das heißt, ihr schaut im Sinne des Nesting-Scores einfach, dass immer genug Stroh drin ist, dass sie sich schön reinlegen können.
Genau, nicht sparen am Stroh. Das ist verkehrt. Man soll generell bei den Kälbern nicht sparen. Man muss immer denken, das ist ja die Kuh von morgen.
Ja.
Und die müssen wir so fit und vital wie möglich bekommen, weil es zieht sich wie ein roter Faden durch jeden Milchviehbetrieb. Ist die Aufzucht, also ist die Kälberaufzucht in Ordnung, dann hat man auch fitte Kühe.
Aber was, wenn ich insgesamt eine hohe Luftfeuchtigkeit im Kälberstall habe, also in den Abteilen, was ja dann auch wieder beeinflusst, okay, dass ich eine Feucht, also das befördert ja wieder die feuchte Einstreu und ne, Keime lagern sich da besser ab. Gibt es da auch Tricks, die man anwenden kann?
Also man kann ja mit Windnetzen arbeiten, ne, dass man also Rollos hat, dass man dort also praktisch nicht Zugluft reinbekommt, aber frische Luft. Weil wenn man Türen offen stehen lässt, ist ja auch wieder die Gefahr oft, dass man da dann Zugluft bekommt. Ja, man kann mit Ventilatoren arbeiten. Also hört sich jetzt komisch an, man denkt immer Ventilatoren nur im Sommer. Nein, die können auch im Winter für eine bessere Verwirbelung der Luft sorgen und dann auch Trockenheit bewirken mit.
Total. Wie ist deine Sicht auch im Sinne mit deinen Betrieben? Zu dem Punkt Ammoniak, also auch der Gasgehalt quasi im Stall hat ja einen Einfluss auf die Tiergesundheit. Haben das die Betriebe auf dem Schirm und...
Doch, das haben sie auf dem Schirm, auf jeden Fall. Und da ist natürlich klar, wenn wir über Iglu-Haltung sprechen, dann ist das nicht so ein Thema, weil wir eben halt draußen in der frischen Luft sind. Mhm. Im Altgebäude so ist das ein Thema. Und da muss man wirklich sagen, dann muss ich auch alle 2-3 Wochen ausmisten,
ja,
weil es sonst nämlich zu doll wird. Und diese Schadgase, die sind echt extrem schädigend für die Lütte Lunge von den Kälbern. Oder überhaupt auch, wenn die oft ist es ja auch so ist bei uns ja auch, die sind erst in der Iglu-Haltung, dann kommen sie rein ins Altgebäude, oft verbunden dann auch noch, dass sie von der Milch abgesetzt sind. So, da heißt, wir reden da über einen Zeitraum, da sind sie diese 3-4 Monate alt, also 90 Tage kriegen sie ja voll Milch und also werden ja abgetränkt zum Ende hin, was auch Stress ist. Und da muss man schon die genau beobachten. Also ich sag mal so, wenn man auf der sicheren Seite gehen will, dann einfach konsequent alle paar Wochen ausmisten.
Dann, du hattest ja auch schon angesprochen bei den Kälber-Iglus, also nicht nur bei den Iglus, sondern allgemein bei der Kälberhaltung ist natürlich das Thema Hygiene sehr wichtig. Alle wissen da auch Bescheid, okay, Hygiene ist ein Riesenthema, aber trotzdem entstehen hier immer wieder viele Keimketten. Wo entstehen im Kälberbereich die größten Keimherde?
Ehrlich gesagt, wir Menschen, also wir haben ja Hände, Füße, also Stiefel, Klamotten. Und es ist tatsächlich so, ich selber arbeite ja gerne mit Nitrilhandschuhe. Der Hauptgrund ist, wir selber haben Keime an unseren Händen, egal wie sehr wir sie waschen. Und mit diesen Keimen gehe ich dann ja auch an dieses Kälbermaul ran, wenn ich den zum Beispiel trinken lernen möchte am Nuckeleimer oder wenn ich den auch mit der Nuckelflasche tränke oder wenn ich den jetzt... Streichel in der Hand habe, keine Ahnung. Und die Stiefel, das ist eben auch so ein Eintragungsort. Wenn ich jetzt damit durch den Kuhstall gegangen bin, habe da noch die Kuhscheiße dran, auf gut Deutsch, dann nehme ich ja die Keime vom Kuhstall direkt mit in den Kälberstall. Und die Kälber sind ja die empfindlichsten Tiere. Das heißt, man sagt immer, da... was am empfindlichsten ist, da muss man möglichst mit sauberen, gewaschenen Stiefeln wenn es möglich ist, sauberen Schürze, Milchschürze über oder irgendwie mal eine andere Hose an und eben diese Handschuhe an, dann ist man schon, hat man so als Mensch schon viel getan, um sich zu schützen. Weil es ist bei uns ja nicht wie im Schweinebereich, wo man irgendwie ständig irgendwelche Schleusen hat oder auch vielleicht Desinfektionswannen hat, obwohl das Stichwort Biosicherheit sollte hier auch nochmal genannt werden. Im Zuge, auch wenn wir auf letzten Sommer gucken, wo wir ja Gott sei Dank noch an so einem Ausbruch von MKS vorbeigegangen sind. Also die Biosicherheit auf den Rinderbetrieben ist ja auch ein Thema, aber es ist halt praktisch nicht so darstellbar, dass wir hier jetzt immer Wannen haben. So.
Und was ist dann realistisch umsetzbar im Arbeitsalltag? Was würdest du sagen, was machst du? Wie du jetzt gesagt hast, du hast ja schon ein bisschen was beschrieben, aber wenn wir jetzt komplett den Verlauf anschauen, also vom Tränken, Misten, Reinigen, also vielleicht auch Desinfizieren, was ist da deiner Meinung nach einfach extrem wichtig?
Ja, also ich selber habe immer saubere Nitrilhandschuhe an. Dann habe ich mein Kälbertaxi, womit ich dann ja die Kälber tränke. Das Kälbertaxi wird jeden Tag gereinigt mit einem alkalischen oder einem sauren Reinigungsmittel. Die Nuckeleimer, da hat es sich bewährt. Wir haben jetzt ja nicht so eine große Kuhherde. Das heißt, wir haben immer 2 Set Nuckeleimer, so dass man immer einmal gewaschene Nuckeleimer hier hat und dann kann man sie ja umswitchen. Mhm. Und was gut ist, damit man eben auch keine Vertauschung von den Nuckeleimern hat, dass man da mit solchen Transpondernummern arbeitet. Das ist eine gute Sache. Ich hatte es auch mal versucht, mit Edding, wasserlöslichen Edding, auf den Nuckeleimern 1, 2, 3, 4, 5, die zu nummerieren. Also es ist klar, wir haben sie immer in Gruppenhaltung und das heißt, wenn ich da die Eimer hinhänge und auch wieder abnehme, dann weiß ich, dass in Gruppe 1 zum Beispiel 3 Kälber sind und dann sind da 1, 2, 3 Nuckeleimer und das kann ich natürlich nicht immer beeinflussen, dass nicht das eine Kalb an Nuckel 1 und, aber das ist ja egal, die sind ja sowieso in einer Gruppe zusammen. Also die sind ja, das ist ja ein Keimspektrum für sich schon, diese Gruppe sozusagen. Ja. Und ja, wie gesagt, Wasser muss täglich frisch gemacht werden, auch wenn man denkt, es ist Frost und es friert ein. Also die trinken auch im Frost, die haben auch Durst, die Kälber. Und Wasser ist das billigste Futtermittel schlechthin. Mhm. Kann ich immer nur wieder betonen, gilt für alle Tiergruppen. Auch so nach der Geburt gibt der Kuh viel Wasser, das ist super. Dann fängt sie an und piescht und verliert auch leichter die Nachgeburt und hat dann auch mehr Energie, sich das Kalb sauber zu schlecken und zu kümmern. Und beim Kalb eben, man denkt immer, ach, die sind noch so klein, die brauchen noch kein Wasser. Also es ist Pflicht, dass die eigentlich ab dem ersten Lebenstag auch Wasser angeboten bekommen. Ob sie es dann nehmen oder nicht, aber zumindest, wenn sie da in dem Iglo sind, nach den ersten paar Tagen, dass da auch Wasser steht. Und Heu, gutes Heu ist A und O, gibt es bei uns auch immer. Mit dem Müsli kann man diskutieren. Wenn man so wie wir ad libitum füttert, dann nehmen die Kälber in der Regel nicht so viel Müsli auf, weil dann sind sie satt von der Milch. Das kommt dann erst zu einem späteren Zeitpunkt. Das heißt, mit dem Müsli zufüttern oder bei uns kriegen sie dann nachher, nach dem Absetzen der Milch, dann sind sie so 3, 4 Monate alt, einfach ein 18,3 oder 16,4er, das Kuhschrot mit, was wir hier haben, ein bisschen, um noch Energie zu geben. Aber wichtig ist, es sind einfach diese ganz basalen Dinge. Also einfach zu gucken, würde man selber eigentlich in einem nassen Bett liegen wollen? Nein. Würde man selber aus einem dreckigen Tasse oder Teller oder so essen wollen? Nein. Und würde man selber gerne im Zugluft stehen? Nein. So, und das muss man sich immer vor Augen halten.
Das stimmt. Neben den Grundfaktoren, die wir ja jetzt schon thematisiert haben, gibt es weitere Bausteine, die die Betriebe häufig beschäftigen. Hierzu gehört auch das Thema Vitamine. Was würdest du sagen, was können sie leisten und was nicht?
Ja, also ich bin ja ein Fan davon, wir dürfen ja A, D, E und Selen, das ist ja so ein Vitaminpräparat, das dürfen wir den Kälbern geben. Also das wird gespritzt unter der Haut. Und Eisen darf man auch extra supplieren. Und ich finde, es ist eine gute Sache. Damit kann man keinen Schaden anrichten und man stellt nochmal sicher, dass das Kalb wirklich optimal versorgt ist. Weil man sonst eben auch nicht gewährleisten kann. Also man kann ja Blutproben ziehen von den Kälbern und dann kann man natürlich den Vitamin- und Mineralgehalt bestimmen. Aber das müsste ja zum einen erstmal der Tierarzt machen und zum anderen ist das auch sehr aufwendig. Also ist aufwendiger. Also so könnte man natürlich auch immer mal den Immunglobulingehalt bestimmen beim Kalb, um zu sehen, ist meine Herde oder hat das Kalb denn überhaupt genug Immunglobuline aufgenommen? Aber es wird in der Praxis ja in der Regel, ich sag mal, nicht so gemacht. Also nein, weil das ja einfach auch immer ein Eingriff ist, so dieses Blutabnehmen. Also das heißt, es ist einfacher vorbeugend mit diesen Präparaten, die man dann vom Tierarzt auch verschrieben bekommt, zu arbeiten, was auch erlaubt ist, auch für die Ökozulassung. Und ich habe ja selber in unserer Vollmilch immer einen Aufwärter mit drin, der auch bio zugelassen ist, erlaubt ist nach Naturlandregeln. Und da sind ja auch schon mal extra Mineralien und Vitamine mit aufgeführt. Und das ist eine gute Sache. Es ist wie bei uns Menschen, also uns tut jetzt ja gerade im Winter auch ein bisschen Vitamine gut und nicht nur im Winter, das ganze Jahr über. Und man kann nicht überdosieren damit. Das, ja, weil es wird sonst auch ausgeschieden einfach übers Pischen.
Richtig, genau. Also das wollte ich gerade sagen, gerade Eisen und eben Vitamin D, das sind einfach essentielle Faktoren quasi oder essentielle Vitamine, die ja gerade wenn man krank ist, auch extrem entzogen werden. Deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, da ein bisschen zu supplementieren. Den Aufwärter, den du jetzt angesprochen hast, das benutzen auch Betriebe in deinem Beratungsgebiet schon viel?
Ja, also es gibt ja auch verschiedene Firmen, die das anbieten, aber ich sage das meinen Betrieben immer gerne, dass ich einen Aufwärter mit drinne habe. Der hat auch ein bisschen so eine ansäuernde Wirkung. Das heißt, die Milch flockt dann auch ein bisschen aus. Dann wird das insgesamt besser vertragen vom Kalb, ist stabiler, auch wenn wir im Sommermonaten damit arbeiten. Und man kann da auch nicht überdosieren und man kann auch keinen Schaden einrichten. Und ja, es ist alles erlaubt und gut. Hat eine puffernde Wirkung nochmal.
Danke dir, Eike, für den heutigen Input. Es hat wirklich wieder sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank, Celine. Ich fand's auch richtig gut. Und an alle Naturland-Landwirte und andere Interessierte, meldet euch gerne, wenn da noch Fragen offen sind.
Wir haben heute über viele Aspekte, die die Kälbergrippe quasi beeinflussen, gesprochen, um Zusammenhänge sichtbar zu machen. Weil es eben nicht darum gehen kann, einen einzelnen Faktor zu verbessern, sondern man muss immer an mehrere Faktoren, die zusammenwirken, denken. Das heißt, wenn du aus dieser Folge einen Gedanken mitnimmst, dann vielleicht diesen. Ein kleiner gezielter Schritt kann mehr bewirken als der Anspruch, alles sofort perfekt zu machen. Was mich jetzt noch interessieren würde, was ist denn aktuell deine größte Baustelle im Kälberstall? Ist es das Stallklima, die Kolostrumversorgung oder die Hygiene? Schreib uns gerne ein Stichwort an podcast@naturland-beratung.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Danke, dass du in dieser Folge dabei warst. Mehr über unsere Arbeit und den Podcast findest du auf unserer Webseite www.naturland-beratung.de. Falls du noch nicht Mitglied bei Naturland bist, dann könnte genau das Richtige für dich sein. Vermarktungsvorteile und das große Netzwerk aus Beraterinnen und Berater sind zwei Gründe, warum sich eine Mitgliedschaft für dich auszahlen kann. Hol dir jetzt unser kostenloses und unverbindliches Infopaket. Klicke einfach auf den Link in den Shownotes, trage kurz deine Daten ein und wir senden dir das Paket in den nächsten Tagen zu. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn du wieder dabei bist. Und denk immer daran, gut beraten mit Naturland.